Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, das Thema heute lautet zwei Söhne, zwei Entscheidungen. Und unser Wort Gottes, das ich gleich lesen möchte, steht in Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Bevor ich es aber lese, möchte ich euch eine Begebenheit oder zwei Begebenheiten aus unserem Alltag wiedergeben. Vielleicht habt ihr das auch schon so erlebt. Also der Frühling anfängt, dann bittet meine Frau mich: Schatz, das Wetter ist günstig, grab doch bitte das Gemüsebeet um. Das Gemüsebeet. Ich habe aber gerade was ganz anderes vor und sage: Nein, mache ich nicht, habe jetzt keine Zeit. Dann komme ich so ins Nachdenken: Ja, an sich ist das Wetter ganz günstig, vielleicht wäre es doch gut, und dann gehe ich doch und mache es und grab's tatsächlich um. Schön, ja, wenn man dann sich noch besinnt und es doch tut, was auch sinnvoll ist und notwendig ist. Ein anderes Beispiel: Meine Frau bittet mich, ruf doch bitte Herrn Müller zurück, es ist wichtig. Aber ich weiß genau, es ist ein unangenehmes Gespräch. Müller ist jetzt nur mal so ein häufiger Name einfach, ja. Und dann sage ich: Ja, Schatz, ich tue es. Und ich tue es dann doch nicht. Es kommt so anderes dazwischen. Der Schreibtisch ist ja immer voll mit Aufgaben. Und ich schiebe das raus und ich sage, ich tue es und tue es doch nicht. Man sieht, beides kann im eigenen Leben vorkommen. Und fragen auch wir uns, wie ist es bei uns, wenn wir etwas tun sollen? Sagen wir dann: Ja, ich tue es und tue es doch nicht? Oder sagen wir erst: Ich will nicht, und dann besinnen wir uns und kehren um und tun es doch? Der Herr Jesus hat uns ein ganz ähnliches Gleichnis erzählt. Zwei Söhne, man kann auch sagen zwei Kinder, Töchter sind ja auch immer enthalten, wenn von Söhnen die Rede ist. Die Frauen sind genauso gemeint wie die Männer. Zwei Kinder, zwei Entscheidungen. Und wir lesen jetzt Matthäus 21, Vers 28 bis 32. Der Herr Jesus spricht: Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn, das heißt, er bedauerte es, und er ging. Ging doch, kann man ergänzen, ja. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Also er sagte auch zum zweiten Sohn: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Da antwortete dieser und sprach: Ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von diesen beiden, so fragte Herr Jesus nun die obersten Priester und die Ältesten des Volkes, denn die sind hier angesprochen, zunächst im historischen Zusammenhang, wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer, ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte nochmal mit uns beten. Wir können dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wort und bitten dich: Schenk uns ein williges Herz, wenn wir deinen Ruf hören, auch heute in dieser Predigt. Amen. Kinder dürfen jetzt in die Kinderstunde. Ich wünsche auch dort ein offenes Herz für das Wort. Dieses Gleichnis ist eingebettet in einen ganz bestimmten Zusammenhang. Und es ist immer wichtig, sage ich jedes Mal auch, wichtig, dass wir den Zusammenhang, den Kontext von Bibelstellen berücksichtigen. Wie gesagt, direkt angesprochen sind damals, und zwar steht das in Vers 23, die obersten Priester und die Ältesten des Volkes Israel. in der Woche, wo sie den Herrn Jesus kreuzigen lassen. Kurz vorher sind ja all diese Geschehnisse berichtet. Die letzte Woche, wo der Herr Jesus nach Jerusalem gezogen war, dann im Tempel aufgetreten ist. Er ist eingeritten auf einem Eselfüllen und hat dann die Tempelreinigung durchgeführt, hat alles, was nichts darin zu suchen hatte, hinausgetrieben, Geldmacherei und Oberflächlichkeit, und hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein und keine Räuberhöhle. Danach, so wird es hier im Matthäusevangelium alles in Kapitel 21 berichtet, hat er den unfruchtbaren Feigenbaum verflucht, der keine Frucht bringt. Und es war eindeutig auf Israel bezogen, die ihn damals abgelehnt hatten. Nicht alle, aber eben die Führungsschicht überwiegend. Und wir lesen ja in der Endzeitrede Matthäus 24, dass am Ende der Feigenbaum wieder grünen wird, wenn Israel wieder seine heilsgeschichtliche Rolle eingesetzt wird, das Heilsvolk zu sein, zusammen mit den Bekehrten aus den Nationen, Römer 9 bis 11. Dann wird der Feigenbaum wieder grün, aber hier wurde er verflucht. Und dann kommt das, was unmittelbar diesem Gleichnis vorausgeht, die Frage nach der Vollmacht Jesu. Hier heißt es dann in Vers 23 folgende: Als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte, und sprachen: In welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Nämlich hier den Feigenbaum Israel zu verfluchen, das keine Frucht bringt, den Tempel zu reinigen, große Machttaten und Wunder zu tun, vollmächtige Worte zu sagen. In welcher Vollmacht tust du das? Sie haben ja nicht an ihn geglaubt, mit Ausnahmen Nikodemus, Josef von Arimathia, aber die meisten der Führenden waren neidisch auf ihn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will ich euch auch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Von den Menschen. Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so müssen wir die Volksmenge fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Wir merken auch hier diese Heuchelei, wie sie sich nicht offen bekennen zu ihrer Überzeugung, weil sie das Volk mehr fürchten als Gott. Und trotzdem, ja, ist der Sauerteig der Pharisäer hier die Heuchelei. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Im Grunde hatten sie ihre Meinung, sie haben Johannes abgelehnt, weil Johannes hat ja auch von Jesus gezeugt, dass er das Lamm Gottes ist. Wenn sie Johannes den Täufer anerkannt hätten, hätten sie auch Jesus anerkennen müssen. Die Frage war schon sehr berechtigt, die der Herr ihnen stellte. Wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Warum habe ich das gelesen? Weil der Herr Jesus jetzt in dem Gleichnis, das wir heute betrachten wollen, die Frage ganz klar beantwortet hat. Er sagt ihnen nämlich hier: Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit. Das heißt, er ist der Wegbereiter des Messias. Und ihr habt ihm nicht geglaubt. Also er sagt ihnen ganz klar, sie äußern sich hier nicht, aber sie haben ihn abgelehnt, genauso wie sie den Sohn Gottes ablehnen. Und wie sie die Propheten und den Sohn Gottes ablehnen, das kommt nämlich dann im Zusammenhang gleich im nächsten Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das ich jetzt heute nicht auslege. Da geht es ja darum, dass Gott immer wieder Propheten in seinen Weinberg, nämlich nach Israel, gesandt hat. Und sie haben sie abgelehnt, bis dahin, dass sie sogar töteten. Und dann hat der Besitzer des Weinbergs seinen Sohn gesandt und den haben sie gekreuzigt, getötet. Danach kommt noch das Gleichnis zum königlichen Hochzeitsmahl, dass viele eingeladen sind, aber Gott holt dann die von draußen, das heißt die Heidennationen, nicht die Stolzen aus Israel, die ihn nicht wollten. Und dann kommt doch einer hinein, der hat kein hochzeitliches Kleid, der wird hinausgeworfen. Soweit der Zusammenhang. Wir sehen also, in welcher Brisanz, in welcher Dynamik dieses Gleichnis gesprochen wurde. Und in diesem Gleichnis nur selber geht es um zwei Entscheidungen, die der Mensch treffen muss, entweder für oder gegen Jesus. Wenn wir doch noch einen Blick werfen auf Kapitel 23, da kommt dann diese harte Strafrede gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie sitzen auf Moses Stuhl, sie legen den Leuten schwere Lasten auf, die sie selber nicht halten. Sie heucheln, sie sieben Minze und Anis und Kümmel tun sie verzehnen, aber das Wichtigste am Gesetz tun sie vernachlässigen, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Vers 23. Und sie gleichen getünchten Gräbern, in denen kein Leben ist. Nun, liebe Geschwister, wir wollen jetzt nicht pauschal über die damaligen Israeliten urteilen. Wie gesagt, ich habe immer erwähnt, es gab auch damals Ausnahmen. Und doch sagt er denen, die ihn ablehnen, dass die Zöllner und Huren eher in das Reich Gottes kommen, als die, die in ihrer Selbstgerechtigkeit sich für so sündlos halten, dass sie keinen Erlöser am Kreuz brauchen. Sie haben nicht verstehen wollen, dass sich, bevor der Messias in Macht und Herrlichkeit kommt und durch das goldene Tor einzieht und seine Herrschaft im tausendjährigen Reich übernimmt, dass vorher der Messias kommt, um die Schuldfrage zu lösen. Sie haben indirekt sogar dazu beigetragen, weil es Gottes Plan entsprach, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Damit haben sie indirekt doch Gottes Heilsratschluss erfüllt. Aber sie haben zunächst nicht verstanden, dass das so kommen musste, dass Jesaja 53 sich erfüllen musste, das Lamm Gottes, das geschlachtet wird zur Sühnung unserer Sünden. Ja, sie haben ihn ans Kreuz gebracht, haben damit gedacht, sie hätten ihn beseitigt. Aber das, was der hohe Priester damals gesagt hat, war ein prophetisches Wort. Es ist besser, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk zugrunde gehe. Er meinte damit, lieber schaffen wir ihn weg, bevor die Römer uns hier Vorwürfe machen und unsere Macht beseitigen. Aber prophetisch war gesagt, Jesus ist stellvertretend tatsächlich gestorben für alle, die das Heilswerk annehmen, und dadurch können sie gerettet werden. So schreibt Gott Heilsgeschichte. Er sieht über das vordergründige Schauen der Menschen hinaus, zu welchem Ziel alles führt. Wunderbar, wie Gott seinen Heilsratschluss sogar durch den Ungehorsam Israels hindurch noch erfüllt hat. Haben wir das verstanden? Ja. Sie meinten, sie haben ihn beseitigt, sie haben ihn nicht gewollt, und doch haben sie dadurch die Heilsgeschichte vollendet, indem sie ihn ans Kreuz haben schlagen lassen durch die Römer. Und Jesus ist dadurch unser Erlöser geworden, auch ihr Erlöser, der Israeliten, die ihn annehmen. Nun aber zu uns heute. Wir wollen ja nicht nur damals sehen, dass die Zöllner und Huren, das waren die verachtetsten Gruppen der Gesellschaft, eher in das Himmelreich kommen als die überheblichen Pharisäer, Ältesten, Schriftgelehrten, auch die Sadduzäer natürlich, die ganzen Gruppen, die in Israel damals die Regierung hatten. Es gab ja Pharisäer, Sadduzäer, Herodianer, die an der Macht waren. Dann gab es auch noch die Zeloten, die gewaltsame Gruppe, die die Römer mit Meuchelmord beseitigen wollte durch Anschläge. Und es gab auch die Essener, die sich zurückgezogen hatten in die Wüste, in Qumran. Also das waren so die Hauptgruppen, die damals existiert haben. Aber wenn man heute noch nach Israel geht, sieht man auch, wie die Juden so stolz sich kleiden, sich absondern vom normalen Volk, die Orthodoxen, durch ganz besondere Kleidung mit Quasten und Gebetsriemen. Wenn sie es nur auch von Herzen tun würden und den wahren Gott dabei anbeten, dann wollen wir gar nichts dagegen sagen. Aber wenn man sich zur Schau stellt, hat man seinen Lohn schon dahin. Das sagt der Herr Jesus immer wieder in der Bergpredigt. Wir sollen uns beim Gebet und bei unserem christlichen Leben nicht zur Schau stellen vor anderen, gute Werke tun, aber nicht um gesehen zu werden, sondern um das Licht des Herrn leuchten zu lassen. Nun gibt es also hier in diesem Gleichnis zwei Söhne. Der erste Sohn will nicht, der zweite will und tut's aber nicht. In manchen Übersetzungen ist vielleicht in anderer Reihenfolge, es gibt hier verschiedene Handschriften, ja, dadurch brauchen wir uns nicht irritieren lassen. Der Sinn ist trotzdem der gleiche. Jedenfalls in der Luther- und Schlachterübersetzung nach den besten Handschriften tritt zuerst der Sohn auf, der sagt, ich will nicht, aber danach reute es ihn und er ging. Jeder möge sich jetzt selber prüfen, zu welcher Gruppe gehöre ich, zu welcher Gruppe gehörst du. Wir wollen jetzt mal das vom historischen Kontext abheben und auf die Gegenwart beziehen. Zu welcher Gruppe gehören wir? Also die erste Möglichkeit, wenn wir Gottes Wort hören, ist die Reaktion, ich will nicht glauben. Ich will nicht Jesus annehmen. Ich will nicht nachfolgen. Und dann kommt der Mensch im Laufe seines Lebens doch zum Nachdenken und will plötzlich doch, er wird auch gezogen vom Geist Gottes, der durch das Wort Gottes an seinem Herzen wirkt. Und es reut ihn, er kehrt um, tut Buße über sein Leben. Aber es gibt viele Menschen, vielleicht sogar unter uns, aber vor allem die draußen, die nicht unter Gottes Wort kommen, die sagen, ich will gar nicht zu Gott kommen. Ich will mein Leben genießen, vordergründig, ja, dieser äußere Genuss. Ich will Spaß, Fun, Party machen und da kräftig drauf lossündigen, will da keinen haben, der mir reinredet. Manche sagen ja auch, ich kann nicht glauben. Wenn das wirklich so ist, dann dürfen wir für solche Menschen beten, dass der Herr die Hindernisse wegnimmt. Aber oft ist es nur ein Vorwand für solche, die im Grunde nicht glauben wollen, weil sie denken, in mein Leben soll mir keiner reinreden. Keine Bibel, kein Gott, keine Kirche, keine Gemeinde. Ich will mein eigener Herr sein, die Ursünde des Menschen. Nur übersehen diese Menschen, dass sie so nicht wirklich glücklich sind, weil Gott lässt sie eine Zeit lang laufen und er lädt immer mal wieder ein, aber wenn der Mensch sich dauerhaft verstockt, läuft er in sein Verderben. Früher oder später merken sie es auch. Und das Ende der Gottlosen ist ein Ende mit Schrecken. Man hat viele Beispiele gehört, wie Spötter und Gottlose dann um Gnade gefleht haben, als es zu spät war, wie sie Stühle angebetet haben, Götzenfiguren, aber sie haben nicht den wahren Herrn gefunden. Ich wünsche keinem von uns ein solches schreckliches Ende. Ich will nicht beten, ich will nicht den Gottesdienst besuchen, nein, ich will zum Fußballverein, ich will auf den Tanzboden, ich will in die Disco und da möchte ich meine Lust ausleben. Das ist ein häufiger Grund, dass Menschen denken, ja, mit Gott kann ich nichts anfangen und sie gehen am wahren Lebensglück vorbei. Gott möchte uns so viel schenken. Wir haben hier eine so herrliche Schöpfung, dürfen uns freuen an unseren Mitmenschen, an den Geschwistern vor allem. Und wir dürfen gute und reine Freundschaften pflegen, auch als Jugendliche, mit am besten auch Gläubigen, dass wir am gleichen Joch ziehen und nicht an einem unterschiedlichen Joch, möchte ich jedem empfehlen. Sonst wird es viel Herzeleid geben, wenn ihr euch mit Ungläubigen einlasst, weil der dann doch immer in die andere Richtung zieht. Und es, der Preis, dass man das ewige Leben verliert, ist viel zu hoch, als dass man ihn zahlen sollte. Ja, so gibt es auch Kinder, die gehen in die Kinderstunde, dann werden sie zu Teenagern, dann kommen sie in einen schlechten Umgang, in der Schule, im Betrieb, an der Uni, je nachdem. Ist interessant, in der Hochschule, wo wir wohnen, wenn da der Gebets, der gibt es vielleicht noch einen Studentenbibelkreis einlädt, eine Veranstaltung, wenn es hochkommt, kommen vielleicht 10, 20 Leute. Wenn aber da Disco ist, ja, da kommen Tausende. Ja, so ist heute die Welt. Und das ist leider der breite Weg, der ins Verderben führt. Allein schon das Irdische wird man schon geschädigt durch Drogen, durch zu große Lautstärke, durch Rausch. Aber mancher kommt dann doch noch zum Umdenken. Er hat vielleicht in der Kinderstunde Gottes Wort gehört und er merkt, wie schal, wie oberflächlich, wie vergänglich diese sogenannten Vergnügungen in der Welt sind. Und dann ruiniert er auch seine Seele, vielleicht sogar auch den Körper durch Drogen, Alkohol und Zigaretten. Beziehungen gehen kaputt. Vielleicht hat man sich auch schon eine Geschlechtskrankheit geholt. Und dann kommt der Mensch schon als Jugendlicher oftmals an sein Ende und merkt, das war doch nicht das Leben und kommt zum Zerbruch. Und es ist dann gut, wenn der Mensch im Zerbruch ist und merkt, es gibt nur einen, der mich aus diesem Tal herausziehen kann. Das ist Jesus Christus, der mich reinwäscht von all diesem Schmutz, der mir ein neues, reines Herz schenkt und ein glückliches, erfülltes Leben, das einen wirklichen Sinn hat, ein Ziel hat, dass wir bei Jesus sein dürfen. Und jetzt ein Leben führen, das jeden Tag so erfüllt ist mit wirklicher Freude, wo wir wissen dürfen, für wen wir wirken, dass wir auch, ja, wie soll ich es ausdrücken, Leib, Seele und Geist so erhalten, dass wir dem Herrn dienen und nicht zerstören durch irgendwelche sinnlosen Dinge, ist ein ganz anderes Leben, wenn wir so mit dem Herrn wandeln. Wir denken ja auch an den verlorenen Sohn, auch ein Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt hat. Er war sogar bei den Schweinen gelandet, im wörtlichen Sinne. Und wie viele sind heute bei den Schweinen im übertragenen Sinne? Wir können nur beten, dass der Herr sie herausholt. Wie viele Eltern haben schon Tränen vergossen über ihre Kinder, die vom schmalen Weg abgewichen sind und dann unter vielen Schmerzen und Nöten vielleicht noch herausgefunden haben, unter vielen Gebeten ihrer Eltern und Großeltern. Ja, wir beten auch früh für unsere Kinder, dass sie gar nicht erst auf solche Irrwege kommen, dass der Herr ihnen das ersparen möge. Aber wenn sie doch dort sind, ist es oft viel Herzeleid und viel Geduld, die man da braucht, bis die Kinder zurückkommen. Viele von uns können aus eigener Erfahrung sagen, ja, die selber solche Wege gegangen sind, im Eigenwillen, in der Sünde, wie sinnlos und oberflächlich und zerstörerisch das war. Und wenn wir so auch den Jugendlichen das bezeugen, vielleicht bewahrt es den einen oder anderen vor diesen Wegen des Verderbens. Der erste Sohn also sagte, ich will nicht. Er lebt voll in der Welt, aber dann reute es ihn. Er findet tatsächlich zur Umkehr. Er entdeckt, es gibt einen liebenden Vater im Himmel, der auf ihn wartet. Und er öffnet ihm sein Herz, bereinigt seine Schuld, bekennt alles und legt es Gott zu Füßen und wirft sich nieder vor dem Herrn, vor seinem Kreuz. Und dort wird ihm die Last dieses sündigen, verpfuschten Lebens abgenommen. Und er bekommt wirkliche Freude, wirklichen Sinn und Erfüllung geschenkt. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden, lesen wir beim Propheten Jesaja. Das ist wirklich die Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Da wird Freude sein im Himmel, mehr als über 99 Gerechte. Und damit sind 99 Selbstgerechte gemeint. Die meinen, sie brauchen Gott nicht. Und das ist jetzt die zweite Gruppe. Die zweite Gruppe sind solche Menschen, die ja sagen, ich will, ich mache mit, aber im Herzen sind sie gar nicht dabei. Und das ist schwieriger, weil das ist viel schwerer zu durchschauen als jemand, der offen so in der Welt lebt. Ja. Aber die zweite Gruppe, das ist die religiöse Gruppe, die denkt, ich bin schon recht, ja, ich bin ja eine Gemeinde, ich halte die Traditionen, die christlichen Traditionen, da gibt es ja viele Traditionen, angefangen von der Kindertaufe in den Landeskirchen, dass man sogar zum Abendmahl geht, dass man bei den hohen Festen in den Kirchen, in der Kirche ist, dass man vielleicht sogar im Chor mitsingt, sogar vielleicht betet, lange Gebete verrichtet. Es gibt jetzt was ganz Verrücktes, es wurde jetzt sogar ein Gebetsautomat erfunden, da kann man Münzen reinwerfen, dann wird einem vorgebetet, in allen religiösen Traditionen, bis hin sogar zum Schamanismus. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Sehr religiös alles, aber total falsch und gotteslästerlich. Man gibt auch Spenden für die Reich-Gottes-Arbeit. Vielleicht hält man es sogar für richtig, was in der Bibel steht. Kann ich allem zustimmen, mit dem Kopf. Vielleicht wird man sogar emotional von der Predigt bewegt, vergießt sogar Tränen. Aber was fehlt denn dann noch? Das Herz ist nicht dabei. Es fehlt der Zerbruch vor dem Kreuz Jesu Christi und die Wiedergeburt, die allein durch den Geist des Herrn geschenkt wird. Wer nicht geboren ist durch Wasser und Geist, wird nicht in das Reich Gottes kommen. Jeden Sonntag lesen wir das hier an der Wand, wenn der Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und diese Wiedergeburt erfolgt erst, wenn der Mensch seinem alten Sündenleben absagt und den Herrn Jesus bittet, komm du in mein Herz, Herr Jesus, wasche mich rein, bewahre mich vor dem Bösen. Und wenn ich doch versagt habe, dann reinige mich erneut, denn ich brauche diese Erneuerung. Und wiedergeboren ist der Mensch, der sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Dass nicht mehr ich der Herr auf dem Thron bin, sondern der Herr Jesus mich regiert. Und das ist Allein das ist wirkliche Freude. Dann kann ich alles in seine Hand legen und sagen, Herr, führe mich, Herr, leite mich, erfülle mich, zeige mir, wo es lang geht, was dein Wille für mich ist. Wenn ihr so lebt, nur dann werdet ihr wirklich glücklich sein, wenn ihr alles dem Herrn hinlegt. Manchmal gibt es dann schmerzliche Dinge, müssen wir Dinge loslassen in unserem Leben, vielleicht irgendwelche Hobbys, die nicht gut waren. Und vielleicht muss man sogar Beziehungen aufgeben mit Gottlosen, die einen hinunterziehen. Man kann die da nicht missionieren, sondern die würden einen hinunterziehen, vom Glauben abziehen. Und da sollten wir dann sagen, nein, solange das mich so runterzieht und ich den Menschen nicht das Wort sagen kann, sollte ich mich lieber davon entfernen. Aber man wird reich belohnt werden, wenn man beim Herrn ist und mit wirklich gläubigen Geschwistern gemeinsam den Herrn anbetet und dadurch Kraft gewinnt, auch als Seelengewinner dann wieder hinauszugehen zu den Gottlosen. Wo ist dein Herz? Hast du schon Jesus den ersten Platz in deinem Leben einnehmen lassen oder bist du immer noch selber der Herr über dich? Ein hilfreiches Buch von William MacDonald trägt den Titel Zerbrich mich, Herr. Und ich sage immer wieder, den Zerbruch müssen wir gar nicht suchen, der kommt im Leben irgendwann von selber, wenn wir ja, die Führung Gottes annehmen und wenn wir aus einer äußeren Religiosität heraus zum wirklich verändernden Evangelium gelangen. Religiöse Formen retten uns nicht, sondern allein die Herzenshingabe an den Heiland. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Und dann können wir auch alle religiöse Schauspielerei beenden. Dann können wir alle Heuchelei ablegen. Das war ja das Problem bei den Obersten in Israel damals, diese religiöse Schauspielerei. Vielleicht haben sie es auch ernst gemeint, aber sie haben den Einzigen, der sie hätte retten können, abgelehnt. Und auch heute wollen wir ihn unter Tränen Jesus bezeugen, auch wenn wir nach Israel gehen. Wir haben es auch gemacht mit unserer Gruppe. Einzelnen Juden konnten wir ein Zeugnis geben, wer Jesus Christus ist. Und es gilt genauso für die Heiden hier in unserem ehemals christlichen Abendland, dass wir ihn, den Herrn, bezeugen dürfen. Der zweite Sohn sagt also, ja, ich will. Im Griechischen steht hier einfach das Wort ich. Ja, ich gehe. Ich ganz groß, aber noch. Das Ich ist immer aufgefallen, das steht hier ganz groß im Griechischen. Ego, ich. Und er geht aber nicht. Er macht seinen eigenen Willen, seinen Ego-Trip. Wenn man schon nicht gehen will, dann sollte man es auch gleich ehrlich sagen, aber nicht so tun, als ob man so fromm sei. Das ist nämlich dann auch Sünde, nämlich die Sünde der Heuchelei. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, das sollte über unserem Leben stehen, liebe Geschwister. Und aus Ja-Sagern, die mit den Lippen Ja sagen, sollen auch Täter des Wortes werden. Es wird immer wieder betont in der Bibel, dass der Glaube kein bloßes Lippenbekenntnis sein soll, sondern ein Tatglaube, ein Glaube, der zur Tat wird. Denn Glaube ohne Werke ist tot. Prüfe dich also, liebe Seele, wo du stehst. Ist dein Glaube nur ein Lippenbekenntnis oder ist er echt? Wenn es noch nicht echt ist, dann komm zu Jesus und bringe dann auch gute Frucht durch seinen Heiligen Geist hervor. Du wirst sehen, es wird dein Leben wirklich bereichern. Du wirst nichts verlieren, sondern alles gewinnen. Möchte ich euch wirklich heute so mitgeben. In Matthäus 7 spricht der Herr Jesus ja von denen, die ihr Haus auf Sand bauen. Das ist ein Leben, das nur ein Lippenbekenntnis ist, aber dem Herrn nicht wirklich von Herzen nachfolgt. Und er spricht von denen, die ihr Leben auf Fels gebaut haben. Da ist der Glaube echt und tief verankert. Ich möchte auch noch eine Stelle aus Hesekiel lesen dazu, wo das noch etwas ausführlicher geschildert wird, was wir jetzt gehört haben. Hesekiel 33, Vers 10 bis 20. Ich möchte einfach ohne viel Erklärungen uns als Illustration vorlesen. Hesekiel 33, Vers 10 bis 20. Du nun, Menschensohn, sprich zu dem Haus Israel. So redet ihr und sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden liegen auf uns, dass wir darunter verschmachten. Wie können wir leben? Sprich zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, O Haus Israel? Und du, Menschensohn, sprich zu den Kindern deines Volkes. Den Gerechten wird seine Gerechtigkeit nicht retten, an dem Tag, da er sich versündigt. Und den Gottlosen wird seine Gottlosigkeit nicht zu Fall bringen, an dem Tag, da er von seinem gottlosen Wesen umkehrt. So wenig wie den Gerechten seine Gerechtigkeit am Leben erhalten wird, an dem Tag, da er sündigt. Wenn ich von den Gerechten, dem Gerechten sage, er soll gewisslich leben und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Unrecht, so soll nicht mehr an all seine gerechten Taten gedacht werden, sondern um seines Unrechts willen, das er getan hat, soll er sterben. Und wenn ich zu dem Gottlosen sage, du sollst gewisslich sterben, und er kehrt von seiner Sünde um und übt Recht und Gerechtigkeit, sodass der Gottlose das Pfand wiedergibt, den Raub zurückerstattet und in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, so soll er gewisslich leben und nicht sterben. Auch soll bei ihm nicht mehr an alle seine Sünden gedacht werden, die er getan hat. Er hat Recht und Gerechtigkeit geübt, er soll gewisslich leben. Dennoch sagen die Kinder deines Volks, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Dabei ist es doch ihr Weg, der nicht richtig ist. Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, so muss er deshalb sterben. Wenn aber der Gottlose sich von seiner Gottlosigkeit abkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er deswegen leben. Da ihr aber sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig, so will ich jeden von euch nach seinen Wegen richten, Haus Israel. Ja, das ist geradezu ein Kommentar zu unserem Gleichnis. Also den Gerechten wird seine Gerechtigkeit nicht retten, wenn er Unrecht tut. Außer wenn er einen Erlöser hat und ihm die Schuld bringt. Dann wird er reingewaschen durch die ihm geschenkte Gerechtigkeit Jesu Christi. Und der Gottlose, wenn er umkehrt von seinen bösen Wegen, dann wird er das neue hochzeitliche Kleid bekommen, mit dem er in das Reich Gottes eingehen kann. Der einzige Weg zur Erlösung. Prüfe dich, wo du stehst. Bist du schon reingewaschen durch das Blut des Lammes, Jesus Christus? Und wenn du dann zum Herrn gehörst, und das ist jetzt der letzte Punkt, den ich noch betonen möchte, dann gilt es auch wirklich zu arbeiten im Weinberg. Der Sohn sagt ja dann erst, ich will nicht, aber dann geht er doch und tut's. Er arbeitet dann tatsächlich darin. Das ist nun der dritte Punkt, den ich heute betonen möchte. Wie können wir denn dann, wenn wir umgekehrt sind, im Weinberg des Herrn arbeiten? Was können wir tun? Zunächst einmal ist die Frage, wie jemand sich zur Arbeit rufen lässt. Es gibt verschiedene Methoden. Wir haben das kürzlich auch in einem Heugelbach-Brief gefunden. Es sind 4 verschiedene Methoden beschrieben, wie man berufen wird und umkehren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Da gibt es zunächst die militärische Methode. Da sagt der Älteste in der Gemeinde, ich brauche 3 Freiwillige, du und du und du. Auch gelesen, ja. Fand ich recht witzig, ja. Also die 3 Freiwilligen werden schon bestimmt, ja. Weil man schon weiß, da meldet sich vielleicht sonst keiner. Das ist vielleicht sicherlich die am wenigsten geistliche Methode, sondern so eine Art Zwangsmethode, um Freiwillige zu suchen. Die sind ja dann gar keine Freiwilligen mehr. Die zweite Methode, um Mitarbeiter im Weinberg des Herrn zu gewinnen, ist, dass man die Arbeit vorstellt, vielleicht sogar mit PowerPoint und so weiter, und sagt, dafür werden Freiwillige gesucht, das ist eine sehr notwendige Sache. Ich kann auch an unser Umbau hier denken, zum Beispiel. Wer meldet sich da? Und dann hofft man und betet, dass sich wirklich jemand meldet, sonst hat man Pech gehabt. Dann gibt es die dritte Methode, dass man Menschen in der Gemeinde, die für bestimmte Aufgaben geeignet sind, persönlich anspricht. Du kannst doch gut mauern, könntest du beim Mauern helfen. Du kannst gut tapezieren, könntest du da helfen. Du kannst gut Kinderarbeit machen. Wie wäre es, wenn der Herr deine Gabe hier gebraucht, indem du sie auch ausübst und so weiter. Das ist sicherlich eine gute Methode, soweit man eben die Gaben kennt. Aber man kann ja nicht ins Herz schauen, Man weiß nicht, welche versteckten Gaben auch hier bei uns schlummern. Ich bin mal gespannt, wenn das alles so bekannt wäre, was jeder so machen kann. Es gibt bestimmt hier 10 Leute, die Klavier spielen können, aber es sind doch immer die gleichen, die das dann machen. Ich glaube nur 2, die das praktizieren. Aber ich frage jetzt nicht ab, wer zum Beispiel die Gabe der Musikalität hat. Aber jedenfalls, man kann fähige Leute in der Gemeinde persönlich ansprechen. Das ist dann vor allem die Aufgabe der Ältesten. Und dann gibt es die vierte und beste Methode. Man betet um Mitarbeiter für die Sache des Herrn und der Herr zeigt jedem selber, wo seine Gaben liegen. Und wenn eine Gabe ist, ist auch eine Aufgabe damit verbunden. Und dann meldet sich der oder die Betreffende, um beizutragen am Bau der Gemeinde und am Bau des Reiches Gottes. Also habt ihr verstanden, was der beste Weg ist? Der Herr zeigt jedem selber, hier sollte ich mich selber melden und sagen, hier bin ich, ich bin bereit zu dienen. Da, wo wirklich eine Gabe vorliegt, da liegt dann auch eine Berufung vor und der Betreffende kann sich einbringen. Ich bin nun fast am Ende und möchte am Schluss noch sagen, in 7 kurzen Punkten, es gibt sicherlich noch mehr Beispiele, aber wie wir das Werk des Herrn betreiben können, was nun auch praktisch zu tun sein kann, wenn der Herr uns in den Weinberg ruft, in seine Arbeit. Das Erste ist, und das gilt sicherlich für jeden Christen, Seelen gewinnen. Ungläubige Menschen ansprechen, dass sie umkehren zu Jesus Christus. Jeder Christ ein Seelengewinner. Es kann jetzt nicht jeder predigen oder Evangelisationswerke gründen oder ähnliches, aber jeder kann seinem Nachbarn, seinem Nächsten, seinen Kindern, vielleicht sogar seinem Ehepartner, der noch nicht gläubig ist, in aller Liebe das Evangelium sagen und vor allem auch vorleben. Das Sagen ist vielleicht leichter als das Vorleben, gerade je enger der Familienbereich ist. Aber wir können da das Vorleben und wenn wir versagt haben, sollten wir dann auch um Vergebung bitten. Das ist gerade auch für Kinder das Eindrücklichste, wenn die Eltern auch zeigen, dass sie auch Vergebung brauchen. Wir praktizieren das immer wieder, auch gegenüber den Kindern. Seelen gewinnen. Und das Zweite, das hängt mit dem schon zusammen, was ich gesagt habe, der Familie gut vorstehen. Als Väter, als Eltern dann auch zusammen, dass wir ein gutes Vorbild für unsere Kinder sind. Da dürfen wir uns auch immer wieder dem Herrn um Weisheit und Kraft bitten lassen, dass er uns Kraft und Weisheit schenkt dafür. Und die rechte Liebe vor allem, dass wir seine Liebe gerade bei unseren Liebsten im engsten Umfeld weitergeben. Aber auch darüber hinaus, dass man sieht, Christen leben anders. Sie haben eine Ausstrahlung, die wirklich überirdisch ist, die von Gott geschenkt wird. Das Dritte ist, das Werk des Herrn zu treiben, dass wir Gemeinde bauen, dass wir unsere Gaben, wie schon erwähnt, einbringen, jeder an seinem Platz. Eine kann vielleicht lehren, der andere trösten, der dritte praktische Dinge tun, der vierte hat musikalische Gaben, der fünfte hat die Gabe der Geisterunterscheidung. Ihr wisst ja im 1. Korintherbrief eine Vielzahl von Gaben aufgezählt, die alle dienen sollen zum Aufbau der Gemeinde. Das ist das Ziel dieser Geistesgaben, die Gott schenkt. Das vierte. Ein vierter Punkt, was wir tun können im Weinberg des Herrn, ist Notleidenden helfen, also praktische Dienste der Nächstenliebe üben, um auch hier Menschen ein Wegweiser zu sein zu Jesus Christus. Wir sollten den Hungernden nicht verhungern lassen, ihn anpredigen und dann dabei nichts zu essen geben, sondern beides gehört zusammen. Wort Gottes und auch praktische Dienste der Liebe, auch materieller Art. Ein fünftes, wir können und sollten als Christen auch den Verantwortlichen in unserem Staat, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, unserem Dorf biblisch zur Seite stehen, das heißt auch biblisch ihnen raten, was Gottes Wille ist, was Gottes Gebote sagen, dass sie sich einsetzen, auch so, dass die Ehrfurcht vor Gott gewahrt bleibt. Die bleibt zum Beispiel nicht gewahrt, wenn man die Tötung Ungeborener freigibt oder unbiblische Beziehungen segnet oder verkaufsoffene Sonntage veranstaltet, wie heute leider auch wieder. Das widerspricht der Ehrfurcht Gottes. Ein sechstes, wir sollen allgemein Licht und Salz sein in dieser Gesellschaft und nicht Öl im Getriebe der Welt. Das heißt, wir sollen anders sein, sollen göttlich-geistliche Impulse hineingeben, die verändernd und heilend und korrigierend in unser Land hineinwirken, sodass das Böse noch eingedämmt wird und sich nicht ausbreiten kann wie ein Unkraut. Solange es noch Christen gibt, solange wir noch nicht entrückt sind, solange es hier noch nicht alles verloren, können immer noch aufhaltende Kräfte wirken und der Antichrist wird noch zurückgehalten. Und das siebte, letzte, wir sollen selber und dürfen selber dem Herrn alle Zeit die Treue halten in unserem Leben als Christen. Das bedeutet wirkliche Arbeit in seinem Weinberg. Nochmals die Frage, welcher Sohn, welche Tochter bist du? Der, der sagt, ich will und macht es dann nicht. Oder der oder die, die sagt, ich tue es nicht und tut es dann doch und besinnt sich. Jeder prüfe sich selbst. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Heiland, so bitten wir dich, lass uns willige Diener und Dienerinnen deines Willens sein und schenk, dass unser Glaube nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern eine ganze Herzenshingabe und ein Leben in der Tat, ein Dienst in der Nachfolge auf deinem schmalen Weg. Amen.